Wenn du an persönliches, spirituelles Wachstum denkst, dann stellst du dir das vielleicht wie so eine Art Rolltreppe vor.
Ja, so eine richtig bequeme Rolltreppe.
Genau, du stellst dich einfach drauf, nimmst die richtigen Überzeugungen an und dann gleitest du einfach ganz sanft und stetig nach oben.
Mhm.
Weg vom Chaos, weg von deinen Fehlern, direkt in Richtung Perfektion. Du liest ein paar kluge Bücher und plötzlich, zack, schwebst du gefühlt über den Dingen.
Völlig immun gegen Stress?
Richtig, immun gegen Staus oder, naja, nervige Mitmenschen.
Die Realität sieht allerdings meistens völlig anders aus. Diese spirituelle Rolltreppe bleibt nämlich ziemlich oft sehr abrupt stehen.
Oh ja?
Und genau an diesem Punkt setzt Dr. Matthew S. Harmon in seiner Vorlesung über den Philipperbrief an. Wenn wir seinen Analysen heute folgen, dann blicken wir plötzlich nicht mehr auf ein sanftes Gleiten.
Sondern?
Öffentliche Konflikte und sogar handfeste theologische Konfrontationen.
Willkommen zu dieser tiefgehenden Betrachtung. Wir tauchen heute direkt in diese faszinierende Quelle ein.
Genau. Und zwar ist das die 11. Sitzung von Dr. Harmons Vorlesung, konkret zu Philipper Kapitel 3, Vers 15 bis Kapitel 4, Vers 3. Der Titel der Vorlesung lautet Der Ruf, Paulus und seinen Miteifer nachzueifern.
Mhm.
Ein sehr spannender Abschnitt.
Definitiv. Und unser Ziel heute ist es, herauszufinden, was echte geistliche Reife eigentlich ausmacht, besonders wenn man eben nicht perfekt ist.
Richtig.
Wie wählt man in dieser lauten Welt die richtigen Vorbilder? Und warum hat dieses doch sehr hochtrabende Konzept einer Bürgerschaft im Himmel so ganz konkrete, ungemütliche Auswirkungen auf deinen Alltag?
Darauf freue ich mich schon.
Also lass uns das mal aufdröseln. Wo genau setzt Harmon hier den Hebel an, um uns in diesen Text reinzuholen?
Er zwingt uns zuerst einen Schritt zurückzutreten. Um überhaupt zu verstehen, was Paulus hier fordert, müssen wir, naja, den erzählerischen roten Faden begreifen.
Okay, wo fängt er an?
Paulus baut hier massiv, also wirklich massiv, auf Philipper 2, 5 bis 11 auf. Das ist dieser berühmte Christus-Hymnus.
Ah, okay.
Und was hier faszinierend ist, Paulus nutzt für seine Aufforderung, so zu denken, im Griechischen exakt dasselbe Wort, wie bei der Aufforderung, die Gesinnung Christi zu haben.
Moment, Moment mal. Hier habe ich direkt ein Verständnisproblem.
Schieß los.
Wenn Paulus von mir verlangt, dass ich exakt die Gesinnung Christi haben soll, also die Denkweise des fehlerfreien Sohnes Gottes, dann klingt das für mich nach einer völlig unmöglichen Forderung.
Ja.
Das ist doch genau diese Rolltreppenillusion von absoluter Perfektion. Wenn ich mir das anschaue, werfe ich doch sofort das Handtuch.
Ja, und genau diese Frustration entsteht auch, wenn man das griechische Wort in Vers 15 einfach nur platt mit perfekt übersetzt.
Machen das manche Übersetzungen?
Ja, einige ältere Übersetzungen tun genau das. Aber Harmon macht in der Vorlesung sehr deutlich, dass der gesamte Kontext nach einem anderen Verständnis schreit, nämlich geistliche Reife.
Also Reife statt Perfektion?
Exakt. Reife und Perfektion sind zwei völlig verschiedene Kategorien. Paulus schließt sich selbst in diese Gruppe ein, wenn er sagt, wir, die wir reif sind.
Aber er hält sich nicht für perfekt?
Eure Ausführung, sondern eine beständige Ausrichtung, ein Gemeinschaftsprojekt.
Lass uns das mal für den Alltag greifbar machen. Ich finde, man kann das extrem gut mit dem Erlernen einer neuen Sprache vergleichen.
Oh, das ist ein gutes Bild.
Stell dir vor, du lernst seit 10 Jahren eine wirklich komplexe Sprache. Du bist nicht perfekt. Du hast immer noch einen Akzent. Du vergisst manchmal Vokabeln. Und diese blöden grammatikalischen Ausnahmeregeln bringen dich immer noch ins Schwitzen.
Kenne ich nur zu gut.
Aber du bist reif. Du kannst dich tiefgründig unterhalten. Du verstehst den Humor. Du träumst vielleicht sogar in dieser Sprache. Du machst Fehler. Aber deine Richtung stimmt total. Du brauchst nicht für jedes Wort ein Wörterbuch.
Genau das trifft den Kern der Sache. Diese sprachliche Reife aus deiner Analogie entspricht ziemlich genau dem, was Harmon als zielgerichteter Fokus auf Christus trotz des Alltagsstresses beschreibt.
Mhm.
Ein reifer Gläubiger weiß laut Harmon paradoxerweise vor allem eines, dass er noch lange nicht am Ziel ist.
Das ist interessant.
Die größte Gefahr im Glauben ist es, zu denken, man sei angekommen. Wer denkt, er hätte keine blinden Flecken mehr, der hat laut diesem Text die Gesinnung Christi eigentlich schon wieder aus den Augen verloren.
Das heißt ja auch, Reife bedeutet, sich nicht von der eigenen Vergangenheit lähmen zu lassen, oder? Man schaut nach vorn auf das Ziel.
Richtig. Und man lernt das nicht im luftleeren Raum. Man muss laut Paulus bewusst beobachten und imitieren, wie reife Menschen interagieren und leben.
Aber da komme ich jetzt total ins Stolpern.
Wieso?
Diese wunderbaren, reifen Vorbilder gibt, die wir imitieren sollen. Warum reißt Paulus das theologische Steuer dann so extrem herum?
Du meinst den harten Wechsel im Text?
Ja. Im nächsten Atemzug in Vers 18 spricht er plötzlich von den Feinden des Kreuzes Christi. Das ist ja ein inhaltliches Schleudertrauma. Woher kommt diese plötzliche Wendung?
Der Wechsel ist drastisch, ja. Aber er ist logisch notwendig. Wenn es gute Vorbilder gibt, die Leben bringen, dann muss man auch die warnenden Gegenbeispiele benennen.
Okay. Und wer sind diese Feinde?
Wahrscheinlich Ungläubige oder Menschen, die sich von der Gemeinde abgewandt haben. Aber, und das ist wichtig, wir dürfen hier die emotionale Mechanik nicht übersehen.
Was meinst du damit?
Paulus steht nicht wütend auf irgendeiner Kanzel und verdammt diese Menschen mit geballter Faust. Er schreibt das, laut Text, mit Tränen.
Wow.
Ja. Tränen der Trauer über ihre Sünde, nicht aus Zorn.
Das verändert den Tonfall der ganzen Passage natürlich komplett. Aber die Beschreibungen, die Hammon da aus dem Text auflistet, sind trotzdem unfassbar hart.
Absolut. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist ihr Bauch. Und sie rühmen sich ihrer Schande.
Da wird's wirklich interessant. Lass uns mal bei ihr Gott ist ihr Bauch bleiben.
Mhm.
Das klingt für moderne Ohren doch sehr seltsam. Geht es da einfach nur um Leute, die zu viel essen? Also Völlerei? Oder ist das vielleicht so eine versteckte Kritik an jüdischen Speisegesetzen?
Das ist eine naheliegende Vermutung. Aber Harmon schließt das klar aus. Paulus wäre bei den Speisegesetzen viel direkter gewesen.
Okay. Worum geht es dann?
Wir müssen uns da in das griechische Denken der damaligen Zeit hineinversetzen. In der antiken Vorstellung waren die Eingeweide, also der Bauch, der Sitz der alleruntersten basischen Triebe und Begierden.
Ah, es geht also um Menschen, die sich willenlos von ihren tiefsten, primitivsten Impulsen steuern lassen.
Exakt. Sie werden von ihren Trieben getrieben. Und Paulus sagt weiter, ihr Sinn ist nur auf das Irdische gerichtet. Das ist das direkte Gegenteil zur Gesinnung Christi.
Denk mal an deinen eigenen Alltag, wenn du das hörst. Wie oft werden wir von unserem Bedürfnis nach sofortiger Befriedigung, nach Komfort oder so einem bloßen Bauchgefühl in die völlig falsche Richtung getrieben?
Und sie rühmen sich ihrer Schande. Harmon zieht hier eine theologische Parallele zu Römer 1. Es ist die völlige Umkehrung der biblischen Werte. Sie feiern lauthals das, was eigentlich destruktiv und beschämend ist.
Ein extrem scharfer Kontrast. Auf der einen Seite die reifen Gläubigen, auf der anderen Seite Menschen, die Sklaven ihrer Triebe sind. Was präsentiert Paulus als Lösung?
Jetzt kommt der direkte Kontrast. Paulus präsentiert in Vers 20 die wahre Identität der Gläubigen. Er sagt, unsere Bürgerschaft ist im Himmel.
Bürgerschaft, das ist ein starkes Wort. Philippi war doch damals eine römische Kolonie, oder?
Genau. Wenn wir das große Ganze betrachten, ist dieser Satz politisch hochgradig brisant. Philippi war ein Mini-Rom. Die Bürger dort waren extrem stolz auf ihre römische Bürgerschaft.
Weil das Privilegien brachte.
Richtig. Steuerfreiheit, Schutz. Aber es brachte auch die Pflicht mit sich, die römische Kultur in diese ferne Provinz zu tragen. Und wenn Paulus das aufgreift, verknüpft Harmon das mit Philipper 1, Vers 27. Paulus sagt quasi, eure wahre Loyalität und Identität kommt nicht aus Rom.
Sondern aus dem Himmel. Ihr seid eine Kolonie des Himmels auf der Erde.
Exakt. Und von dort erwarten sie den Retter, Jesus. Und hier wird die Hoffnung bei Harmon dann auch sehr physisch.
Wie meinst du das? Physisch?
Es geht um die Verwandlung des Körpers. Unser jetziger Körper, der vom Sündenfall geprägt ist, also Krankheit, Alter, Verfall, der wird in einen herrlichen Körper verwandelt werden.
Ah, wie der von Christus nach der Auferstehung.
Genau. Harmon macht in der Vorlesung diese trockene Bemerkung, je älter man wird, desto herrlicher klingt die Vorstellung, morgens aufzuwachen und einfach keine Schmerzen mehr zu haben.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es geht ja nicht nur um meine persönlichen Rückenschmerzen, oder? Da gibt es doch noch eine viel größere Dimension.
Ja, die kosmische Dimension. Christus wird sich alle Dinge unterwerfen. Harmon erklärt da sehr schön den alttestamentlichen Hintergrund, vor allem aus Psalm 8 und Daniel 7.
Es geht um diesen Zustand des Shalom, richtig?
Genau. Shalom. Alles wird wieder in die richtige, von Gott gewollte Ordnung gebracht.
Kannst du das mit Psalm 8 kurz erklären? Wie hängt das zusammen?
Also, als Gott Adam und Eva im Garten Eden schuf, gab er ihnen den Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen. Sie waren sozusagen seine Vizekönige.
Aber da haben sie ja spektakulär versagt.
Richtig. Sie wollten selbst wie Gott sein. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Christus erfüllt hier diese Rolle des wahren Vizekönigs, bei der Adam versagt hat. Er bringt den Shalom zurück.
Da muss ich jetzt aber mal dieses bekannte Sprichwort einwerfen. Du kennst das sicher. Manche Leute sind so himmlisch gesinnt, dass sie für die Ehre zu nichts taugen.
Oh ja, ein Klassiker.
Wenn Paulus sagt, wir sollen Bürger des Himmels sein und auf diese gigantische zukünftige Verwandlung warten, laufen wir dann nicht Gefahr, das Leid hier auf der Erde einfach zu ignorieren? So nach dem Motto, wird eh alles bald neu gemacht.
Das ist eine gute Frage, aber Hamann widerlegt dieses Sprichwort anhand des Textes komplett.
Wie das?
Weil wahre himmlische Gesinnung exakt das Gegenteil bewirkt. Wer wirklich verstanden hat, was diese himmlische Bürgerschaft bedeutet, der tut das größte irdische Gute.
Warum? Wie funktioniert das in der Praxis?
Weil der König dieses Himmels sich selbst geopfert hat, um anderen zu dienen. Er hat die Welt geliebt. Wenn wir also diese himmlische Kultur hier auf der Erde als Kolonie repräsentieren sollen, dann demonstrieren wir Gott durch aktive Liebe zu anderen.
Wir müssen uns also die Hände schmutzig machen.
Genau. Wer den künftigen Shalom erwartet, der stiftet schon heute Frieden.
Das ist ein toller Übergang, denn das führt uns direkt zu der Szene, wo es wirklich ans Eingemachte geht.
Oh ja, die wird sehr konkret.
Diese wunderschöne theologische Vision von Herrlichkeit und Shalom prallt in diesem Brief plötzlich auf eine sehr reale, extrem ungemütliche Situation in der lokalen Gemeinde. Theologie wird hier brutal praxisnah.
Man muss sich wirklich den historischen Moment vorstellen. Epaphroditus bringt diesen Brief nach Philippi. Die ganze Gemeinde sitzt zusammen, vielleicht in einem Haus. Und er liest den Text laut vor.
Mhm.
Er liest diesen majestätischen Text über die Bürgerschaft im Himmel. Er leitet Kapitel 4 ein, steht fest im Herrn. Und dann, in Vers 2, kommt der Schock.
Stell dir vor, du sitzt da sonntags im Gottesdienst. Alle sind tief beseelt. Und plötzlich sagt der Vorleser ins Mikrofon, naja, er hatte kein Mikrofon, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Er sagt quasi, und Sabine und Thomas in der dritten Reihe hört jetzt endlich auf zu streiten.
Tja. Paulus nennt zwei Frauen öffentlich beim Namen. Euodia und Syntyche.
Die absolute Stille im Raum muss wirklich ohrenbetäubend gewesen sein. Alle gucken nach unten oder starren die beiden an.
Ein furchtbar unangenehmer Moment. Paulus fordert sie auf, sich im Herrn einig zu sein. Hamon erklärt, dass dieser Konflikt wahrscheinlich schon dabei war, die ganze Gemeinde zu spalten.
Es gab also schon Gruppenbildung. Team Euodia gegen Team Syntyche.
Genau. Und Paulus fordert nicht nur die beiden auf, sondern er wendet sich auch an einen treuen Gefährten, der helfen soll.
Weiß man, wer das ist?
Das ist ein interessantes Detail. Das griechische Wort ist Syzygos. Hamon spekuliert, dass das vielleicht nicht nur eine Beschreibung, sondern tatsächlich ein Eigenname war.
Ah, also Paulus spricht jemanden ganz direkt an.
Ja, nach dem Motto, hey Syzygos, mach deinem Namen alle Ehre und hilf diesen beiden. Es zeigt uns jedenfalls, dass man Konflikten in der Kirche nicht aus dem Weg gehen darf.
Man muss sich also aktiv einmischen.
Oft müssen andere proaktiv eingreifen, um Versöhnung zu stiften. Man kann nicht einfach wegschauen, wenn der Shalom der Gemeinde bedroht ist.
Was mich dabei besonders fasziniert, ist die Art, wie Paulus diese Frauen motiviert. Er sagt ja nicht, ihr seid furchtbare Sünderinnen, schämt euch.
Nein, im Gegenteil.
Er nennt sie Mitstreiterinnen im Evangelium. Und dann sagt er diesen Wahnsinnssatz, ihre Namen stehen im Buch des Lebens.
Das ist der Schlüsselmoment. Hamonens zieht hier die theologische Linie zurück zu Mose. Weißt du noch, als das Volk Israel dieses goldene Kalb angebetet hatte?
Ja, eine massive Sünde.
Und Mose tritt vor Gott und sagt, bitte vergib ihnen. Und wenn nicht, dann tilge meinen Namen aus deinem Buch.
Mhm.
Dieses Buch ist das ultimative Register der Bürger des Himmels. Wenn dein Name da drin steht, bist du sicher. Paulus erinnert diese Frauen also an ihre absolute, ewige Sicherheit.
Sie sind keine Feinde, sie sind Schwestern.
Richtig.
Also was bedeutet das alles für dich, der uns gerade zuhört? Wir haben einiges aufgedröselt.
Einiges, ja.
Erstens, geistliche Reife ist keine fehlerfreie Perfektion. Es ist ein Prozess. Beobachte genau, wen du in deinem Alltag imitierst. Zweitens, verstehe, dass deine Vergangenheit dich vielleicht formt, aber sie bestimmt auf keinen Fall deine Identität.
Mhm.
Drittens, erlaube dir ruhig, von der Rückkehr Christi zu tagträumen. Diese Hoffnung auf einen schmerzfreien Körper und universellen Shalom ist wichtig. Und viertens, Habe den Mut, diese himmlische Bürgerschaft heute schon zu leben, indem du in Konflikten als Friedensstifter auftrittst.
Das wirft zum Abschluss eine wirklich wichtige Frage auf, die wir aus Hamons Vorlesung mitnehmen können.
Welche?
Wenn unsere Namen wirklich unauslöschlich in so ein ewiges Buch des Lebens geschrieben sind, wie sehr sollte diese absolute, ewige Sicherheit eigentlich die Art und Weise verändern, wie wir heute mit ganz vorübergehenden irdischen Konflikten umgehen?
Das ist ein starker Gedanke.
Besonders wenn wir bedenken, dass der Name der Person, mit der wir gerade im Clinch liegen, im Buch des Lebens vielleicht direkt neben unserem eigenen steht. Wir werden die Ewigkeit zusammen verbringen. Vielleicht sollten wir anfangen, uns auch so zu verhalten.
Das lassen wir genauso stehen. Danke, dass du bei dieser tiefgehenden Betrachtung dabei warst. Wir hoffen, du nimmst ein paar gute Gedanken mit in deinen Tag. Bis zum nächsten Mal.